Ja, also vom Mangeldenken zum Mangeldanken. Es heißt ja, dass ein dankbares Herz, irgendwie scheppert das hier, ne? Dass ein dankbares Herz, runter? Das Ding ist auch störrisch, verstehe ich gar nicht. So besser? Okay. Also es heißt, dass ein dankbares Herz ein glückliches Herz ist. Und ich denke, da sind wir uns alle einig. Wahrscheinlich, das leuchtet uns ein, dass es irgendwie erfüllender ist, mit einem dankbaren Herzen zu leben. Und dass es für uns als Jünger Jesu auch ganz gut ist, wenn wir so ein dankbares Herz entwickeln. Und Jesus selbst fordert seine Jünger auch auf, übrigens, dass sie ein dankbares Herz entwickeln sollen. Und dabei geht es in erster Linie jetzt nicht um das, was ich tue. Also, dass ich jetzt auch nicht zu viel mecker und dass ich auch oft genug Danke sage, sondern es geht wirklich um die Herzenshaltung. Also die Haltung, die mein Leben als Nachfolger Jesu eben prägt. Was in meinem Herzen vor sich geht. Wie ich so denke über Gott, über mich selbst, über Menschen, die mir begegnen. Gott freut sich über dankbare Herzen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18 erfahren wir sogar, Gottes Wille für unser Leben ist, dass wir in jeder Situation dankbar sind, also in allen Dingen. Das ist krass, oder? Also ich meine mal so, jetzt zu danken, wenn ich etwas geschenkt bekomme oder wenn Gott mir irgendwie so eine Tür öffnet, wenn sich vielleicht ein Konflikt nach langer Zeit löst, wenn neue Möglichkeiten sich zeigen, wenn ich vielleicht einen schönen Urlaub genieße, also irgendwas, worüber ich mich freue, da dankbar zu sein. Ja, das ist vielleicht ja relativ einfach, aber eine ganz andere Sache ist es ja, dankbar zu sein für, also in meinem Mangel oder vielleicht sogar für meinen Mangel, also in dem, was ich vermisse, in dem, was ich nicht habe, was ich mir anders wünsche, was ich nicht kann, wo ich denke, nee, da habe ich einfach viel zu wenig, um irgendwie leben zu können. Ja, das ist also, finde ich, so eine Königsdisziplin, Danken im Mangel. Also Danken in der Fülle, ich denke, das kriegen wir, schätze ich alle, mehr oder weniger gut hin. Wenn wir uns eben freuen, wenn wir etwas genießen. Und ich finde, das gehört ja irgendwie auch so zu den Basics, ne? Von Jesus Nachfolge, so dankbar zu sein für das, was Gott mir schenkt. Also danken in der Fülle. Aber danken im Mangel eben, das ist Königsdisziplin. Also eigentlich so danken für Fortgeschrittene. Und vielleicht auch nicht unbedingt das, was uns so als erstes in den Sinn kommt, wenn wir irgendwo so einen Mangel entdecken. Also mir jedenfalls nicht. Weiß nicht, vielleicht ist das bei euch anders. Aber ja, manchmal liegt es uns dann vielleicht näher, dass wir uns Sorgen machen. Oder dass wir auch klagen, dass wir uns darum drehen und dass wir Gott bitten und bitten und bitten und bitten und bitten, da doch jetzt einzugreifen. Und dass wir eben auf diesen Mangel fixiert sind, so richtig. Und das scheint ja auch angebracht. Also ich finde, das scheint naheliegend und das kommt uns auch irgendwie vielleicht ganz normal vor. Und deshalb dachte ich, naja, Grund genug, dass wir uns mal Gottes Sicht zu dieser Sache anschauen. Also wie denkt Gott eigentlich darüber und wie zeigt sich das Ganze eben aus seinem Blickwinkel? Und dass wir uns wirklich vor Gott auch prüfen, mal ganz ehrlich und fragen, okay, Herr, wie sieht das eigentlich bei mir aus? Bin ich ein Mangeldenkender oder ein Mangeldankender Jünger? Weil das macht den totalen Unterschied, weil der Mangeldenkende fixiert sich auf seinen Mangel, auf das, was fehlt. Und er wird unzufrieden und er denkt auch klein von Gott. Weil er eben nicht wirklich glaubt, dass Gott ihn jetzt wirklich versorgt, muss er auch ständig sich selbst sorgen und sich selbst kümmern. Und der Mangeldankende, der schaut nicht auf den Mangel, sondern der schaut auf Gott. Und der denkt auch in schwierigen Umständen immer noch Großes, groß von Gott und erwartet wirklich auch Gutes von ihm. Mangeldenken bremst uns in der Nachfolge aus und hindert uns daran, befreit zu leben. Mangeldenken setzt uns in der Nachfolge frei. Und ich dachte jetzt, ja, wenn es Gottes Wille für uns ist, dass wir das Mangeldenken in unserem Leben kultivieren, und wenn das auch wichtig ist, damit wir ein erfülltes Leben führen, ja, dann ist es vielleicht eben nicht die schlechteste Idee, dieses Mangeldenken zu pflegen und einzuüben. Also ein Lebensstil, der eben nicht daraus besteht, dass ich immer auf meinen Mangel schaue und mich darum sorge, sondern der von Dankbarkeit geprägt ist. Ja, und jetzt ist die Frage, wie können wir von diesem Mangeldenken zum Mangeldanken kommen und wie hat eigentlich Jesus das gemacht? Und das möchte ich mir mit euch gemeinsam anschauen. Und dazu haben wir ja gerade schon den Text gehört aus Markus 8, die Verse 1 bis 9. Also die Situation war folgende. Wieder mal haben sich viele, viele Menschen versammelt, um Jesus zuzuhören, um ihm zu begegnen. Und wieder einmal hatten sie nichts oder nichts mehr zu essen. Kann ja sein, sie haben sich am Anfang ein bisschen Proviant mitgebracht, aber haben jetzt nicht mitgerechnet, dass sie 3 Tage mit Jesus zusammen sind. Also das, was sie hatten, das haben sie zwischenzeitlich aufgegessen. Da ist also jetzt nichts mehr von da. Und ja, sie lauschen immer noch Jesu Worten. Und das finde ich total faszinierend. Und ich dachte, ja, wahrscheinlich hat sie das irgendwie so gepackt, das, was sie da mit Jesus erlebt haben, dass sie vielleicht eine ganze Zeit erstmal vergessen haben zu essen und gar nicht gemerkt haben, dass sie Hunger haben. Aber langsam wird es natürlich Zeit, dass sie was zwischen die Kiemen bekommen, weil ich schätze mal, dem einen oder anderen wird nach 3 Tagen wirklich der Magen in den Kniekehlen hängen. Und einige von ihnen kommen auch von weit her. Das heißt also, selbst wenn dieses Event jetzt zu Ende geht, dann haben sie noch viele Kilometer zurückzulegen, bis sie dann erstmal wieder was zu essen bekommen. Und jetzt sieht Jesus das. Und das lässt ihn nicht kalt. Er macht sich Gedanken über all diese Menschen. Nicht nur jetzt in diesem Moment, wo sie bei ihm sind, sondern er sagt, ja, viele müssen ja auch noch den Rückweg bewältigen. Und er hat wirklich Sorge, dass die Leute, wenn sie jetzt nicht bald körperliche Nahrung bekommen, dass sie dann schlapp machen auf dem Rückweg. Und die Menschen tun ihm leid. Er ist innerlich bewegt bei diesem Anblick. Beim Anblick all dieser Leute, die da eben schon 3 Tage lang mit ihm ausharren und nichts mehr zu essen haben. Jesus ist um sie besorgt. Und ich finde das großartig, weil er selbst ist ja auch schon 3 Tage mit all diesen Menschen zusammen, hat auch nichts gegessen. Jesus ist gerade wieder mal im Dauereinsatz. Er lehrt die Menschen, er befasst sich mit ihnen, er beantwortet ihre Fragen, er hört ihnen zu, er heilt, er befreit, er setzt sich mit Menschen auseinander, er lädt sie in die vertrauensvolle Beziehung zu Gott, dem Vater, ein. Jesus hat also wirklich über zig Stunden alle Hände voll zu tun und auch er dürfte mittlerweile hungrig sein. Aber er hat immer noch einen hellwachen Blick und ein offenes Herz für die Menschen um ihn herum. Er sieht und achtet die Menschen in ihren Bedürfnissen und in ihren Begrenzungen. Und er weiß, dass sie jetzt was zu essen brauchen und er reagiert eben darauf. Und er trommelt jetzt seine Jünger zusammen und er sagt, Männer, jetzt kommt mal her. Also, ich kann diese Menschen jetzt nicht hungrig nach Hause schicken, sonst brechen sie unterwegs noch zusammen. Wie reagieren jetzt die Jünger? Eine ganz ähnliche Situation hatten sie ja schon mal erlebt mit Jesus. Na, damals waren sie am Ende des Tages zu Jesus hingekommen und haben gesagt, hier, Meister, die Leute haben Hunger und na, schicken wir sie doch nach Hause, dass sie dann sich was zu essen kaufen können. Das hatte Jesus nicht getan. Stattdessen hatte er die Jünger aufgefordert, ihre Vorräte, also 5 Brote, 2 Fische, was sie da hatten, zu verteilen. Und das hatten sie an 5000 Männer ausgeteilt, inklusive ihrer Familien, und alle waren satt geworden. Das war natürlich ein super Erlebnis, ein großartiges Wunder, aber auch eine große Herausforderung. Und vielleicht hat das so seinen Grund, dass sie diesmal nicht zu Jesus kommen und ihn bitten, die Leute nach Hause zu schicken. Dass sie diese Essensfrage gar nicht erst mit Jesus diskutieren. Ja, vielleicht halten sie sich ganz ruhig, weil sie hoffen, dass sie dann Jesus gar nicht so auffallen, ne? Vielleicht vergisst er ja sogar, dass sie mit dabei sind und löst dieses Essensproblem jetzt mal ganz allein. Kann ja sein, er achtet gar nicht auf sie. Klappt aber nicht, ne? Klar, Jesus ruft seine Jünger zu sich und macht sie auf die Not dieser Menschen aufmerksam. Er äußert, wie sehr es ihm zu Herzen geht, dass diese Menschen jetzt was zu essen brauchen. Und ich schätze mal, die Jünger, so weit haben sie ihren Herrn schon kennengelernt, die ahnen jetzt schon, oh Mann, jetzt bezieht er uns wieder mit ein. Aber die wollen nicht hingucken. Sie wollen sich nicht aufs Herz nehmen, was Jesus am Herzen liegt. Sie wollen sich auch nicht schon wieder kümmern müssen. Sie wollen auch ihre Vorräte nicht hergeben. Ich meine, das macht ja auch keinen Sinn, mal ganz ehrlich. 7 Brotfladen, ja, und ein paar mickrige Fische für 4000 Leute, das reicht hinten und vorne nicht. Ein Tropfen auf dem heißen Stein, mit dem niemand geholfen wäre, und sie wären überdies auch noch ihre Vorräte los. Wo sollen wir denn in dieser Einöde Brot hernehmen? Also, die Jünger haben Einwände. Wieder einmal. Sie sehen ihren Mangel. Und sie betätigen sich wieder als Bedenkenträger. Sie können ja nicht helfen, das muss Jesus doch einsehen. Sie würden ja wollen, wenn sie könnten. Aber sie können eben nicht. Sie haben viel zu wenig, als dass sie überhaupt etwas zu geben hätten. Und das Wenige, das sie haben, das müssen sie ja schützen, weil sonst ist es ja ganz schnell weg. Das ist Mangeldenken. Mangeldanken hingegen rechnet mit Gottes Großzügigkeit. Ja, erwartet Gutes von Gott, ist bereit, das Wenige, was es hat, zu teilen und einzusetzen. Eines der größten Freudenfeste im Judentum ist das Purimfest. Und dieses Fest erinnerte an die Rettung der Juden, so wie sie im Buch Esther beschrieben ist. Könnt ihr euch mal durchlesen, heute Nachmittag vielleicht. Buch Esther, da könnt ihr das lesen. Und das war ein Fest des Schenkens. Und irgendwo habe ich gelesen, und das hat mich sehr berührt, dass eine Vorschrift bei diesem Fest lautete, dass egal wie arm jemand sei, dass er jemanden ausfindig machen sollte, der noch weniger hat und ihm beschenken soll. Jesus und seine Jünger, die haben jetzt diese 7 Brote und ein paar kleine Fische. Die 4000 Menschen, die da sitzen, haben nichts. Und Jesus, und das finde ich so toll, er wartet jetzt nicht mit dem Helfen, bis die Umstände so sind, dass er sagt, oh ja, jetzt habe ich genug Ressourcen und jetzt kann ich das auch austeilen, jetzt macht es Sinn. Sondern er setzt sofort das, was da ist, ein und er fordert die Jünger auf, das ebenso zu tun. Also, er bezieht sie in sein Handeln mit ein und er zeigt ihnen jetzt, was es bedeutet, im Danken zu leben. Also er fragt sie jetzt, wie viele Brote habt ihr? Er lässt nicht zu, dass sie sich aus der Verantwortung stehlen, indem sie einfach behaupten, ja, wir haben nichts und wir können nichts helfen und fertig ab, Punkt. Sondern sie sollen prüfen, was da ist. Und das sehe ich jetzt so richtig vor mir. Also wie begeistert die Jünger wahrscheinlich da schon wieder sind in diesem Moment. Wie viele Brote habt ihr? Ey, Jesus, dein Ernst? Wie viel Brote sind da? Ja, ist ja schon gut, ne? 7. Ein paar kleine Fische haben wir auch noch. Aber ganz kleine Fische. So, ne? Also so ähnlich stelle ich mir das jetzt vor. Und Jetzt könnte man ja meinen, dass es Jesus darum geht, irgendwie so eine Bestandsaufnahme zu machen. Also das macht ja auch Sinn, ne? Das kennen wir ja auch aus Gemeinde, ne? Wir planen irgend so ein Event oder wir wollen irgendeine neue Sache installieren oder so und dann gucken wir, was brauchen wir, was haben wir, was fehlt noch und vor allen Dingen, wie kommen wir dann auch da dran? Nur ich dachte so, naja, wenn aber Jesus jetzt eine Bestandsaufnahme machen würde, dann wäre es doch logisch, wenn er nach dieser Antwort 7 Brote und so ein paar Fische, wenn er dann nochmal gucken würde, okay, wie viel brauchen wir? Okay, was fehlt uns noch? Das macht er aber nicht. Und deswegen muss es hier um etwas anderes gehen als um eine Bestandsaufnahme. Und das tut's auch, weil merkt ihr, was hier passiert? Jesus fragt seine Jünger, was habt ihr? Also wie viele Brote habt ihr? Und damit lenkt er ihren Blick weg von dem Mangel, von dem, was nicht ist, hin zu dem, was überhaupt erstmal da ist. Und das ist super wichtig, weil wenn wir auf unseren Mangel schauen, auf das, was fehlt, verlieren wir aus dem Blick, was überhaupt erstmal da ist. Und dann ist es gut, wenn wir uns von Jesus unseren Blick mal wieder neu ausrichten lassen. Dass er uns den Blick schärft für das, was Gott uns anvertraut und schon in unser Leben hineingelegt hat. Damit wir es austeilen. Meinst du hättest nichts zu geben? Dann lebst du wahrscheinlich sehr mangelfixiert. Und dann ist es vielleicht Zeit, einfach Jesus zu bitten, dass er dir die Augen öffnet. Dass er dir zeigt, wie reich er dich beschenkt, welche Möglichkeiten er in dein Leben hineinlegt und was du alles austeilen kannst. Und dann sieh es dir doch mal in Ruhe an, zusammen mit deinem Herrn. Und würdige das, was da ist. Nicht das, was du dir wünschst und was alles noch fehlt. Würdige das, was da ist. Und feier es doch auch mal mit deinem Herrn. So. Weil der Himmel feiert nämlich mit. Und das lässt Dankbarkeit in uns wachsen. Und das stärkt unser Vertrauen. Und das sehen wir hier auch an Jesus. Jesus hat jetzt diese 7 Brote und so ein paar kümmerliche Fische, um 4000 Männer mitsamt ihren Familien satt zu machen. Das ist nicht viel. Und was macht Jesus als erstes? Jesus dankt. Er dankt für das Brot, das definitiv nicht reichen wird. Egal wie klein er das bricht. Jesus dankt im Mangel. Und vielleicht spricht er an dieser Stelle das traditionelle Beracha vor der Mahlzeit mit den Worten, gelobt seist du, Adonai, unser Gott, König des Universums, der Brot aus der Erde hervorbringt. Also die Worte, die er jetzt spricht, sind uns ja jetzt hier nicht überliefert. Aber vielleicht war es dieses Gebet. Aber was auch immer er jetzt genau gebetet hat, er wird vieles in dieses Gebet mit eingeschlossen haben. Vielleicht, danke Vater, dass überhaupt etwas da ist. Oder danke, dass du eingreifen und deine Macht demonstrieren wirst. Oder danke, dass du aus diesem Mangel mehr als genug machen wirst. Danke, dass du uns reich versorgst. Danke, dass meine Jünger heute wieder was über dich lernen dürfen. Wie auch immer. Jesus dankt seinem Vater im Himmel und er rechnet fest damit, dass Gott handelt. Warum? Weil Jesus dem Vater vertraut. Ein vertrauensvolles Herz lässt uns schon im Mangel für die Fülle danken, die wir uns von Gott erbitten. Also schon im Mangel für die Fülle danken, die wir uns erst noch von Gott erbitten. Und da wurde ich an Markus 11, Vers 24 erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stelle kennt. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Also wenn ihr glaubt und um etwas bittet, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt schon, dass ihr es empfangen habt, auch wenn ihr noch nichts davon seht. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Jesus vertraut dem Vater. Und so nimmt er das Brot. Und jetzt dürfen wir uns das nicht so vorstellen, dass er so vorsichtig, pinzettengriffartig, so kleinste Fitze jetzt da rausbricht, in der Hoffnung, dass er dann wenigstens jeden der 4000 Männer und ihrer Familie so ein bisschen was in die Hand geben kann. Also, ich glaube, wir dürfen uns das wirklich so vorstellen. Jesus nimmt das Brot und bricht es hier großzügig in Stücke und reicht das seinen Jüngern an. Und seine Jünger verteilen das dann. Und immer wenn die zurückkommen, weil sie das Brot verteilt haben, reicht er ihnen immer wieder und immer wieder und immer wieder neues Brot an. Und die haben mehr als zu essen. Und genauso dankt Jesus auch für diese paar kleinen Fische da. Und auch davon können die Leute sich richtig satt essen. Und zum Schluss bleiben noch 7 Körbe voller Brot übrig. Wer Bibel liest, weiß, die Zahl 7, die ist nicht ganz bedeutungslos. Diese Zahl symbolisiert göttliche Vollmacht. Wir reden hier also nicht von etwas, das gerade mal so ausreicht, so knapp, noch mal gut gegangen. Wir reden hier von Gottes Fülle, die sichtbar wird an dieser Stelle. Was jetzt? Jetzt können wir natürlich sagen, ja, das war ja auch Jesus. Na, er hatte die Macht. Er wusste, dass er das wuppen kann. Aber in Johannes 5, Vers 30 sagt Jesus von sich selbst, dass er nichts aus sich selbst heraus tun kann, sondern in allem auf den Vater hört. Johannes 5, Vers 30. Also, Jesus stellt sich dem Vater im Himmel für alles zur Verfügung, was dieser durch ihn tun will. Und genauso sollen auch wir uns Jesus für alles zur Verfügung stellen, was er durch uns tun will. Während Jesus auf der Erde lebte, war er ständig in Kontakt mit seinem Vater im Himmel. Er hat ihm in allem vertraut und ihm in allem gehorcht. Und weil Jesus ganz und gar an seinem Vater hing, war er weder von Menschen noch von Lebensumständen abhängig. Das ist ganz wichtig. Er wusste, mein Vater im Himmel hat die Macht und er kann durch mich tun, was immer er durch mich tun will. Ob ich nun 7 Brote habe oder ob ich 7000 habe, das macht in diesem Zusammenhang überhaupt keinen Unterschied. Jesus hat dem Vater voll und ganz vertraut und blieb zu jeder Zeit fest mit ihm verbunden. Und deshalb konnte er so handeln, wie er es getan hat und sogar in diesem Mangel danken. Er hat schon im Mangel in der Fülle seines Vaters gelebt, in dem, was noch unsichtbar war, aber total real. Nur weil wir es nicht sehen mit unseren menschlichen Augen, heißt das ja nicht, dass es nicht da ist, oder? Und so können wir eben auch leben, sagt Jesus. Wir können erleben, dass unser Herr unseren Mangel füllt. Wir können darüber staunen, wie er unseren Mangel gebraucht und was er daraus macht. Auch wir können heute Wunder erleben mit unserem Herrn. Das geht aber nicht, solange wir in diesem Mangeldenken, also in diesem Fixiertsein auf unserem Mangel bleiben. Weil klar, Glaubenserfahrung, wann machen wir die, wenn wir Schritte im Glauben tun? Solange wir nur in unseren Möglichkeiten und Unmöglichkeiten bleiben, ja, solange wir nur auf diese Umstände schauen, wird das nichts mit dem Wunder erleben. Ja, wir können keine Wunder erleben, wenn wir nur bei uns selbst bleiben. Mangeldanken rechnet mit dem allmächtigen Gott und erwartet Gutes von ihm, weil er ist so viel größer, als wir uns vorstellen können. Und deswegen ist er total und voll und ganz vertrauenswürdig, weil er ist Wahrheit. Da ist keine Lüge, kein Schatten, nicht ein Hauch von Schönrederei oder irgendwas. Also er ist durch und durch wahr. Und deswegen ist er vertrauenswürdig. Und wir dürfen uns ihm zur Verfügung stellen für das, was er durch uns tun will, was immer das eben auch ist. Wir brauchen nicht aus unserem Mangel und unsere Unmöglichkeiten schauen, sondern wir dürfen uns ihm anvertrauen und gespannt sein, was er daraus macht. Und das ist wirklich total spannend. Und ich wurde in der Predigtvorbereitung an eine Passage erinnert, aus dem Buch von Corrie ten Boom, Die Zuflucht. Wer kennt das? Außer mir? Keiner? Ernsthaft? Okay, staune ich jetzt. Gut. Genau, also Corrie ten Boom, die hat ja zusammen mit ihrer Familie, lebte die ja in den Niederlanden und hat zu NS-Zeiten zahlreiche Juden in ihrem Haus versteckt und ihnen dadurch eben auch das Leben gerettet. Und in diesem Buch, Die Zuflucht, erzählt sie von dieser Zeit, von dem, was sie da auch erlebt hat, zusammen mit ihrer Familie und so. Und unter anderem schildert sie, wie sie zusammen mit ihrer älteren Schwester Betsy ins KZ kam. Also die sind irgendwann aufgeflogen, die wurden verraten und dann ist sie zusammen mit ihrer Schwester ins KZ gekommen. Und Corrie ten Boom sagt, dass ihre Schwester für sie ein richtig großes Glaubensvorbild war, weil ihr ging es, also die hat wohl, also sie war eine große Beterin und die hat einfach so ein totales Vertrauen und so eine totale Liebe zu Jesus einfach auch ausgestrahlt. Und Betsy ging es im KZ schon bald gesundheitlich super schlecht, aber Corrie ten Boom sagt, sie hat trotzdem immer so eine Atmosphäre des Friedens und der Hoffnung um sich herum verbreitet. Und dann beschreibt sie, dass ihre Schwester eben, wie gesagt, beharrlich gebetet hat und dass sie vielen Frauen geholfen hat und dass sie eben auch ihre eigene Schwester mit ihren tiefen Einsichten sehr herausgefordert hat, im Glauben zu wachsen. Und als ein Beispiel erzählt Corrie ten Boom eben eine Situation, in der die Frauen von so einer Übergangs- in so eine Dauerbaracke umgezogen sind und dann hatten sie alle erst gehofft, dass da vielleicht so ein bisschen die Lebensumstände zumindest so ein bisschen leichter werden. Vielleicht, dass jeder eine eigene Decke bekommt oder so, aber weit entfernt, also statt besser wurde es da erstmal noch schlimmer. Das war zwar ein riesengroßer Schlafsaal, aber der war total überfüllt und es war verdreckt. Die Fensterscheiben waren zerbrochen, notdürftig mit so ein paar Lappen dann ausgeflickt. Und statt einzelner Pritschen gab es so dreistöckige Podeste, wo die Frauen wirklich so dicht an dicht lagen. Und zu allem Überfluss wimmelte es da auch noch von Flöhen. Und Corrie bekam die Krise, aber ihre Schwester hat sie dann eben erinnert an diesen Vers, den ich vorhin auch schon genannt hat, 1. Thessalonicher 5, Vers 8, glaube ich, habe ich gesagt, und die darin enthaltene Aufforderung, tröstet die Kleinmütigen, seid dankbar in allen Dingen oder eben seid dankbar in jeder Situation, wie es in moderneren Übersetzungen heißt. Und dann hat sie zu ihrer Schwester gesagt, du Corrie, lass uns jetzt gleich anfangen, Gott für alles in dieser Baracke zu danken. Okay, haben sie dann gemacht. Und dann dankte sie dafür, dass sie die beiden dort zusammen waren und dass sie eine Bibel dort mit hineinschmuggeln konnten. Sie dankte Gott für all die Frauen, die dadurch, dass sie Gottes Wort hören, ihm begegnen werden. Sie dankte dafür, dass die Baracke dermaßen voll war und sie dermaßen dicht an dicht lagen, dass umso mehr Frauen Gottes Wort hören. Und dann dankte sie sogar für die Flöhe. Und da wurde es ihrer Schwester nun wirklich zu viel. Und sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, warum sie jetzt auch noch für die Flöhe dankbar sein sollte. Aber weil es ja nun mal heißt, sei dankbar in allen Dingen, hat sich eben darauf eingelassen. Und weil ihre Schwester war ja auch so überzeugt, dass dieses dankbar in allen Dingen auch diese fiesen Flöhe mit einschließt. Und dann hat sie eben mit ihr zusammen gebetet. Und später zeigte sich, dass diese Frauen wirklich allen Grund hatten, für diese Flöhe zu danken. Denn überall im Lager gab es strengste Bewachung und strengste Kontrollen. Außer in diesem großen Schlafraum, in dieser Baracke. Da wurde so gut wie gar nicht kontrolliert. Warum? Die Aufseherin, die mieten diesen Raum wegen der vielen Flöhe. Also, und so konnten diese Frauen dort unbehelligt Bibel lesen, abends nach der Arbeit Gottesdienste feiern. Und die Sache mit den Flöhen, das konnten sie ja zunächst nicht wissen. Also, sie haben sich eben nur gewundert, dass Abend für Abend verstrich, ohne dass da mal jemand kontrolliert hat. Und ich finde das so großartig, ne? Also Gott benutzt so kleine fiese Flöhe, um in einem gottesfeindlich, menschenverachtenden Umfeld sein Wort zu verkünden, Menschen zu ermutigen, aufzubauen, zu trösten und seine Gemeinde zu bauen. So, und jetzt kommt die Stelle, auch wenn die Predigt wieder mal etwas länger wird, aber ihr seid ja Kummer mit mir gewöhnt, möchte ich euch die Beschreibung dieser Gottesdienste unbedingt noch vorlesen, weil das ist meine Lieblingspassage aus diesem Buch. Und es zeigt so eindrücklich, was passieren kann, wenn wir vom Mangeldenken zum Mangeldanken kommen. Also Corrie ten Boom schreibt nach dem Arbeitstag eilten Betsy und ich so schnell, wie es in dem Gedränge vermochten, hinten in den Schlafraum, wo wir unsere Gottesdienste abhielten. Eine immer größere Gruppe von Frauen versammelte sich dort, diese Gottesdienste in Baracke 28 hatten nicht ihresgleichen. Es kam vor, dass bei einem eine Gruppe römischer Katholikinnen das Magnifikat auf Lateinisch aufsagte, ein paar Lutheranerinnen einen Choral flüsterten und Frauen, die der russisch-orthodoxen Kirche angehörten, leise ein Lied sangen. Die Menge um uns herum wurde immer größer, drängte sich auf den daneben liegenden Plattformen und hing über die Ränder hinaus, bis die Plattformen knarrten und schwankten. Schließlich schlugen Betsy oder ich die Bibel auf. Da nur die Holländerinnen den holländischen Text verstehen konnten, übersetzten wir ihn laut ins Deutsche. Und dann vernahmen wir, wie die lebensspendenden Worte auf Französisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch durch die Gänge hallten. Diese Abende unter der elektrischen Birne waren ein kleiner Vorgeschmack des Himmels. Ich dachte an Harlem, an die Kirchen der verschiedenen Konfessionen, jede hinter ihrem schmiedeeisernen Gitter und der Barriere ihrer Leere. Und ich wusste wieder einmal, dass in der Dunkelheit Gottes Wahrheit am hellsten leuchtet. Will unser Herr uns Leben in Fülle schenken? Ja. Kann er unser Mangel abhelfen? Ja. Kann er Großes in unserem Mangel tun? Aber ja. Wollen wir uns auf das Wagnis des Glaubens einlassen und vom Mangeldenken zum Mangeldanken kommen? Ich wünsche es uns sehr. Amen. Bet noch. Lieber Herr, danke, dass du ein liebender, ein fürsorglicher, ein barmherziger, ein gnädiger Gott bist. Danke, dass du uns im Blick hast, dass du uns siehst, dass du weißt, was wir brauchen. Danke, dass du uns zusagst, dass du unser Versorger bist. Danke, dass du unsere Herzen kennst, dass du unsere Ängste kennst, unsere Sorgen und weißt, wie schnell wir uns auch immer mal wieder ablenken lassen und beeindrucken lassen von dem, was um uns herum vorgeht, was uns fehlt, was wir alles nicht können, was wir alles nicht haben, was wir alles nicht sind. Danke, dass du uns einlädst, auf dich zu schauen. Du bist die Fülle. Du hast keinerlei Mangel. Und du sagst uns, dass wir mit dir schon jetzt Himmelsbürger sind, dass wir schon jetzt Anteil an deinem Reich haben, dass du uns schon jetzt reich beschenkst. Danke, dass du durch deinen Geist in uns lebst und wirkst und dass du uns in unseren Grenzen, in unserem Mangel und weit darüber hinaus gebrauchen kannst. Bitte mach uns wirklich zu Menschen, die dir vertrauensvoll nachfolgen, mit einem Herzen voller Dankbarkeit, voller Liebe für dich, und stärke unsere Herzen und lass mutige Herzen in uns wachsen zu deiner Ehre, dass Menschen dich kennenlernen, dass sie begreifen, wer du bist, wie sehr du sie liebst und dass sie in dir ihr Zuhause finden. Gebrauche uns dazu, wie du willst. Amen.